Ja, heute ist ja der Ostersonntag. Wir können jetzt lange darüber diskutieren, ob jetzt Jesus an Ostern auferstanden ist oder wo Ostern herkommt, aber wir wollen uns an die Auferstehung von Jesus jetzt auch am Ostersonntag einmal erinnern. Und deshalb möchte ich einmal lesen im Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 1 bis 14. Wir lesen es einmal vollständig. So als Erinnerung auch. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zu dem Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Da gingen sie ins Grab hinein und sahen einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an und sie erschraken. Er aber sprach zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als es aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie gingen hin und berichtete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie ihr nicht. Danach erschien er zweien von ihnen unterwegs in anderer Gestalt, als sie aufs Land gingen. Und sie gingen hin und berichteten es den anderen. Aber ihnen glaubten sie auch nicht. Danach erschien er den Elf, als sie zu Tisch saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Ja, und heute möchte ich einmal predigen über das Thema Kraft der Auferstehung. Und jetzt ist die Frage: Glaubst du an die Auferstehung? Worum es hier geht, ne? Die Jünger, denen wurde ja von den Frauen das da so erzählt, dass Jesus auferstanden ist, und sie haben das erst einmal nicht geglaubt. Es ist sicher auch in einer Zeit, wo sicher Frauen nicht so dieses Sagen hatten, dass sie jetzt so eine große Nachricht verkündigen. Das hat man einfach erstmal nicht geglaubt. Aber Jesus hat sich da halt erstmal den Frauen so offenbart. Und dann den anderen Jüngern. Und ja, wie ist das so, etwas zu hören? So, sie sind alle total in Trauer, weil Jesus ja gestorben ist. Und sie auch so diese Hoffnung hatten in Israel, dass Jesus Israel von den Römern befreit. Und dann folgen sie ihm und am Ende wird er da gekreuzigt. Und da haben sie ihre Trauer und dann erzählt jemand, der sei auferstanden. Na, das glauben sie erst einmal überhaupt nicht, bis Jesus ihnen dann selber erscheint. Und die Frage ist so, ich stelle sie noch einmal: Glaubst du an die Auferstehung? Heute feiern wir das ja ursprünglich heidnische Fest Ostern, hat eigentlich nicht so mit dem Christentum erstmal direkt zu tun, sondern Jesus, der ist halt auferstanden, das gestorben und auferstanden zum Passafest. Und das war jetzt die letzte Woche. Also das ist jetzt seit heute eigentlich vorbei. Das ging jetzt vom letzten Wochenende an. Dazu kann man sagen, ja, so ungefähr von der Jahreszeit passt das. Und ja, jetzt ist Frühling. Da passt das auch irgendwie so rein, dieses neue Leben. Also man sieht jetzt, wie die Natur wieder so zum Leben erweckt wird jetzt im Frühling, und die meisten Menschen leben halt in der Nordhemisphäre, also südlich des Äquators, da ist halt jetzt Herbst. Die Jahreszeit passt so mindestens für die meisten Menschen, dass es so im Frühling ist. Und ich bin die letzten Tage extrem viel Bahn einmal gefahren und auch extrem viele Bahnumwege. Also ich wusste halt nicht, dass man jetzt, wenn man halt nach München will von Leipzig, da fährt man halt momentan über Hessen. Eigentlich überhaupt nicht auf dem Weg, dauert dadurch auch 2 Stunden mehr. Und wenn man jetzt von Köln nach Leipzig fährt, ja, da fährt man halt jetzt über Bayern. Also irgendwie ist das alles sehr merkwürdig mit den Fahrtstrecken, weil irgendwo Baustellen sind. So, ist eigentlich nicht so auf dem Weg von Köln nach Leipzig über Bayern halt zu fahren, aber es ist momentan so. Da steigt man dann in Frankfurt um. Da gibt es dann auch schon Verspätung wegen erstmal anderen unerwarteten Bauarbeiten und dann fahren wir weiter irgendwelche Umwege und der Zug kam aus Bayern und fuhr von Frankfurt erstmal wieder ein Stück nach Bayern rein. Ja, Jesus hat den größeren Umweg gemacht, er hat den Weg gemacht vom Himmel über diese Erde und er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Als wir mit der Bahn dann zurückfuhren, letzte Nacht kamen wir aus Köln, ich mit den Kindern oder aus dem Kölner Raum, in Köln sind wir zumindest eingestiegen und da gab es dann wegen diesen Bauarbeiten, war sie wesentlich länger unterwegs, gab dann einige Verspätungen. Diese Bauarbeiten, die waren dann halt mal wieder unerwartet. Ne? Auf einmal heißt es Bauarbeiten im DB Navigator. Wusste man vorher gar nichts von. Aber die Frage mal, um das mal so ein bisschen zu fragen, aufzuheitern auch ein wenig. Können wir von Jesus erwarten, was er da für uns getan hat? Oder kam das auch so unerwartet, dass auf einmal es hieß, ja, Jesus kommt jetzt in diese Welt und macht das Ganze für uns durch, stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Ja, es ist angekündigt, steht nicht auf einmal, es ist schon Jahrhunderte vorher im Alten Testament so angekündigt, dass Jesus kommen wird und erlösen wird und dann ist er gestorben und dann soll er auferstanden sein. Ja, das glauben dann erstmal die Jünger nicht und denken, ja, da ist alles jetzt durcheinander gekommen, das ist alles nicht so mehr war, was da passiert ist, aber Jesus ist dann doch auferstanden und der Tod konnte ihm nicht halten. Und jetzt kommen wir mal wieder zu diesem Frühling. Ne? Ich bin ja so viel gefahren und ab und zu habe ich dann doch mal aus dem Fenster geschaut und überall im Land blühen jetzt die Bäume, es kommt so das Leben zurück. Und so können wir halt diese Auferstehung von Jesus halt auch verstehen, ne? Sie bringt uns das Leben zurück. Ne? So, durch unsere Sünde ist unser Leben kaputt gegangen. Von Anfang an hat die Menschheit gesündigt und schon in der Antike, die Kinder, die haben jetzt Kindergottesdienst, ich wusste jetzt schon, welches Thema kommen wird, nämlich der Turmbau zu Babylon, dieser Größenwahnsinn von uns Menschen, uns gegen Gott zu rebellieren, hat man schon in der Antike getan. Ja, und heute ist es irgendwie kein bisschen besser. Überall ist Sünde, von Kleinem bis zum Großen. Und Jesus hat unser kaputtes Leben neu gemacht. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, Ostern oder diese Auferstehung, diese Erinnerung so im uns im Frühling dann nochmal besonders dran zu erinnern, da kann man das so sehen, ne? Der Winter ist vorbei, diese Dunkelheit draußen, die ist vorbei und jetzt kommt erstmal wieder Sommer, die Tage sind jetzt lang, es blüht alles, es ist abends nicht so schnell dunkel, so können wir uns das mit Jesus so ein bisschen bildlich vorstellen, ne? Er kommt in unseren Winter, in unsere Dunkelheit und gibt wieder Licht in unser Leben, erweckt alles wieder, alles beginnt wieder zu blühen. Das kann man wirklich ganz gut so vergleichen, um das so besser zu verstehen. Ja, und über was wird jetzt wohl in der Welt diskutiert? Ich habe zumindest irgendeine Schlagzeile gelesen, dass halt jetzt in diesem Land darüber diskutiert, ob das, was man so im Supermarkt an Schokolade kaufen kann, ob das jetzt Osterhasen sind oder ob das Sitzhasen sind. Irgendwie sowas, ja, weil Ostern ist unsere Landestradition, das soll wohl irgendwie von der Vogue-Agenda weg. Also sind das jetzt Sitzhasen oder ist das doch nicht richtig? Unser Land soll sich nicht zwischen Osterhasen und Sitzhasen spalten. So, es gibt doch gar keine eierlegenden Hasen. So, das Verstecken so von diesen Eiern oder Schoko-Eiern, ob es jetzt Hühnereier sind oder Schokoeier, das hat so eine Tradition in unserem Land. Ja, jetzt könnte man das so mit den Kindern ein bisschen machen. Mein Vater hat das gestern mit denen gemacht, so Schokoeier versteckt. Ja, jetzt sind sie in dem Alter, wo sie verstehen, dass es keinen Osterhasen gibt, sondern dass sie das nicht glauben sollen, dass man trotzdem mal Schokoeier essen darf, dass das ja zumindest dann auch bei Opa mal in Ordnung ist. Sollen ja nicht immer ständig Schokolade essen, die Kinder, aber jetzt darf das auch mal so ein Spaß sein, so diese Suche. Aber wir sollen in unserem Leben nicht nach bunten Eiern suchen, sondern wir sollen nach Jesus suchen. Wenn wir das den Kindern vielleicht, wenn sie etwas größer sind oder so ganz klein, kann man das vielleicht noch nicht so erklären, aber symbolisch suchen vielleicht Kinder jetzt diese bunte Eier, aber unsere Aufgabe im Leben ist es, nach Jesus zu suchen. Und er ist die Antwort. Diese Eier, die isst man und dann war es das. Aber Jesus, der ist für die Ewigkeit auferstanden. Und ja, ein drittes Mal habe ich hier in die Vorbereitung reingeschrieben. Ich glaube, reingeschrieben das zweite Mal. Aber glaubst du an Jesus' Auferstehung? Ich glaube daran mehr als an eine Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie sagt uns ja, Information soll aus dem Nichts kommen. Ich frage mich, wie geht das? Wie geht das Ganze, auch wie gehen die ganzen Gesetze der Thermodynamik, wie geht das ohne Schöpfer? Aber wenn es einen Schöpfer gibt, dann darf es in meinem Weltbild auch eine Auferstehung geben. Weil der Schöpfer hat doch alles gemacht. Ne? Wir lesen auch so in der Bibel diese Beispiele, ne? Dass so der Töpfer ist und Gott der Töpfer ist und wir sind das, was er gemacht hat. Und er kann da auch was Neues wieder rausmachen. So, er hat uns die Naturgesetze gegeben, aber er ist ja auch Herr damit über die Naturgesetze. Er kann die ja auch mal ändern. Er kann ja auch mal was Übernatürliches machen. Wir haben so viel erlebt, Heilung, die medizinisch nicht erklärbar ist. Und ja, und wie Gott uns seinen Heiligen Geist auch gibt, was man nicht irgendwie mit natürlichen Dingen erklären kann. Wir sind hier in diesem dreidimensionalen Raum, aber es gibt mehr. Und so gehöre ich zu denen, die an dieser Auferstehung glauben, dass Jesus auch auferstehen konnte, wenn er doch Gottes Sohn ist. Ihm ist doch alles möglich. Und wenn wir in Gottes Wort nachforschen, dann lesen wir auch immer wieder, dass der Tod ja nur durch die Sünde gekommen ist. Aber Jesus war ja ohne Sünde. Er hat nur alle Sünde auf sich genommen am Kreuz, aber das konnte nicht so bleiben. Und das ist so wunderbar, diese Nachricht. Das ist so viel wichtiger als die Frage, gibt es diese, sollen die Osterhasen oder Sitzhasen oder irgendwas anderes heißen? Das ist alles Quatsch, wenn man das mit Jesu Auferstehung vergleicht. Alle unsere Traditionen und ja, durchaus ursprünglich heidnischen Feste, die haben da überhaupt nichts mit zu tun, dass Jesus ist so viel größer und was er getan hat. Und ich möchte über diese Auferstehung noch ein bisschen lesen. In Lukas 20, Vers 34 bis 38, da steht noch eine Menge Information. Lukas 20, 34 bis 38. So, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten, die aber würdig geachtet sind, jene Welt und die Auferstehung von den Toten zu erlangen, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose bei dem Busch hingewiesen, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er aber ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn ihm leben sie alle. Ja, das war ja vor der Kreuzigung von Jesus, da hat er auch schon von Auferstehung gesprochen. Und als er dann wirklich auferstanden ist, haben es die Jünger halt nicht geglaubt. Erst einmal, aber er hat ja hier schon gesprochen, dass die Auferstehung der Toten stattfinden wird. Und wir bekommen ein bisschen Informationen, wie wir sein werden. Ne? Wir werden den Engeln gleich sein. Gleich lese ich auch noch ein bisschen mehr aus einer anderen Bibelstelle dazu. Und wir sind Gottes Kinder, Kinder der Auferstehung. Und da geht es dann in die Ewigkeit, wo wir nicht mehr sterben können. Und wenn er halt der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakob ist, und das hat Mose genannt, und das war ungefähr 400 Jahre oder 430 Jahre, so etwas nachdem Abraham, Isaak und Jakob gelebt haben. So, da hat Mose das gesagt, dass Gott halt zu denen gehört, und Gott ist halt ein Gott der Lebendigen, sonst wäre ja Gott seit Jahrhunderten tot, wenn man jetzt sagen würde, das stimmt hier. So, und dann sagt ja Jesus, er ist ein Gott der Lebendigen. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir ein neues Leben. Und so möchte ich nochmal in den ersten Korintherbrief gehen, Kapitel 15. Der erste Korintherbrief, der handelt so verschiedene biblische Themen, so nach einzelnen Kapiteln. Zum Beispiel geht es in Kapitel 11 um das Abendmahl, dann in Kapitel 13 um Gottes Liebe, im Kapitel 14 um Gebet in Zungensprache, und Kapitel 15 behandelt dann halt die Auferstehung. Wir könnten es mal ganz lesen, ich habe mir aber gedacht, wir lesen so einzelne Verse daraus, die ich mal zusammengetragen habe, wo sind da wichtige Informationen über das Thema Auferstehung. Weil heute ist mal so ein Tag, wo wir uns nochmal besonders an die Auferstehung erinnern wollen. Auch alle anderen Tage sollen wir uns genauso erinnern. Jesus ist aufgestanden, ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt, und hier steht das nochmal relativ ausführlich. Also 1. Korinther Kapitel 15, und ich lese mal so einzelne Verse. Das ist einmal Vers 3 und 4, den lese ich einmal. Denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist. Ja, in diesem Satz steht eigentlich das ganze Evangelium einmal kurz zusammengefasst, deshalb ist es auch das Erste, was er dort überliefert hat, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, und damit ist er unser Retter. Er ist unsere Rettung, dass wir auch auferstehen werden, dass wir auferstehen können. Ich erinnere mich jetzt an etwas, so wie oft Gott ruft und wo ich Jesus noch nicht kannte und das auch nicht verstanden habe. Aber ich kann mich mal erinnern, das ist vielleicht auch so 18 Jahre oder so her, da war ich mal in den USA für die Arbeit in diesem, das nennt man irgendwie wohl auch Bible Belt. Ich war in Minnesota, da im mittleren Westen, und als ich da mal so war, erinnere ich mich jetzt gerade so dran, So, aber ich kannte Jesus noch nicht, aber wie oft Jesus mich auch irgendwo gerufen hat, da habe ich irgendwie mal so abends im Hotel im Fernsehen so rumgeschaltet, einfach mal geguckt, was gibt es denn hier so für Fernsehprogramm. Damals, weiß nicht, hatte man da schon so schnelles Internet, vielleicht noch nicht, ist schon ein bisschen her. Da habe ich auf jeden Fall so rumgeschaltet und irgendwo lief so ein christliches Lied und da hat jemand halt davon gesungen, dass sein Vater gestorben ist und dass der aber auferstehen wird, so weil er halt irgendwie nach der Bibel gelebt hat. Ich konnte damals nichts so damit anfangen und irgendwie hatte dieses Lied so gar keine Trauer mehr am Ende. Hatte mich irgendwie damals sehr verwundert. Jetzt habe ich es verstanden. So, Gott hat immer mal gerufen. Ich fand das so, ja, was ist das so für ein Glauben? Und ich kannte halt die Bibel damals noch nicht, aber so, ja, sowas lief da so. Gott ruft auch immer. Und einmal, als meine Eltern im Fernsehen so anhatten, da lief auch irgendwann mal Evangelium, sogar im ZDF mal. So. Also, es kommt doch immer mal wieder irgendwo durch. Und Gott ruft uns ein paar Mal. Und ich habe damals noch, ist es bei mir noch nicht angesprungen, ich hatte es noch nicht verstanden, aber immer und immer wieder wurde mir das Evangelium gebracht. Und da möchte ich euch auch so ermutigen, wenn man mit jemandem das Evangelium teilt und er möchte nicht hören, das ist trotzdem eine Saat. Weil wenn man das immer wieder und immer wieder hört und wenn in unser Land Erweckung kommt, dann werden sich viele erinnern, ja, das habe ich ja schon mal erhört und gehört und jetzt hört man das immer mehr. Und den Christen, denen geht es, egal was für eine Krise ins Land kommt, denen geht es irgendwie immer besser, denen geht es gut, die haben Zuversicht. So, das müssen wir ernst nehmen. Also wirklich, wir müssen, wie es hier so zusammengefasst ist, davon sprechen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist, egal ob es die Menschen gleich glauben. Aber es gibt dann anschließend viele Hinweise darauf, dass das wirklich so ist. Wir lesen einmal Vers 6. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten heute noch leben, einige aber entschlafen sind. Ja, so viele, es gibt so viele Zeugnisse dafür. Das macht es auch so unheimlich zuverlässig, die Bibel. Und das wurde alles recht kurzfristig aufgeschrieben. Viele spekulieren ja, das könnte lange gedauert haben, aber im Jahr 70 nach Christus haben die Römer ja Jerusalem erobert, den Tempel zerstört und alles. Das war ja die Katastrophe dort. Und Jesus prophezeit davon, aber dass das stattgefunden hat, das steht nirgendwo in der Bibel. Das heißt, das ist alles vorher aufgeschrieben worden. Also das sind sehr authentische Quellen. Ich finde das einfach faszinierend. Dann auch zwei wichtige Verse, Vers 21 und 22. Man kann auch gern 1. Korinther 15 nochmal heute Nachmittag komplett lesen, aber ich mache hier mal so die wichtigen Verse daraus, lese ich mal vor. Wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ja, was habe ich dazu mal gehört? Ah, wenn ich diese Eva, die den Adam da verführt hat, wenn ich die treffen würde, die würde ich so verprügeln, habe ich mal gehört. Ja, weil die ganze Menschheit in die Sünde gebracht hat dadurch. Aber Jesus kam, um uns ja daraus zu erlösen. Wir sollen uns über Jesus freuen. Wir sollen akzeptieren, dass es so ist. Ja, wir sind alle in Sünde und wir sind auch nicht besser. Aber Jesus macht uns alle wieder lebendig. Mit ihm haben wir wieder Leben. und gutes Leben. Dann ein wenig zu unseren Körpern in Vers 40 bis 41. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber die himmlischen und die irdischen Körper haben eine unterschiedliche Herrlichkeit. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen Stern durch seinen Glanz. Hier gibt es schon diese himmlischen Körper, es wird irgendwie anders sein, wir können uns nicht vorstellen, aber wir haben ja eben auch gelesen, dass Jesus auch in anderer Gestalt erschienen ist. Also werden wir irgendwie anders sein und so wie Sonne und Mond anders sind? Ja, wenn man sich mit Astronomie beschäftigt, kann man wirklich sagen, Sonne und Mond sind was ganz anderes aus astronomischer Sicht. Und so wird das mit unserem Körper auch sein. Wir haben hier einen irdischen Körper und bekommen da irgendwann in der Ewigkeit einen himmlischen Körper. Und dann Vers 42, 43 weiter. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit und wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. So, wenn wir hier predigen, ist das vielleicht dann noch eine Schwachheit. Ne? Wir sind immer schwach, wir kämpfen immer dafür, sind schwach, aber irgendwann in der Ewigkeit wird das alles eine riesengroße Herrlichkeit haben. Ja, da können wir uns eigentlich drauf freuen, auch wenn wir uns das so gar nicht vorstellen können. Aber unser Leben hier bleibt ja nicht ewig, sondern mit Jesus geht es in die Ewigkeit. Und das, was wir mit ihm erleben, das ist nur die Vorschau. Wenn hier schon Heilung geschieht, wenn hier schon Wunder geschehen, wenn wir Ermutigung bekommen, wenn der Heilige Geist uns wirklich so berührt, das ist alles nur Vorschau, glaube ich. Es wird alles noch mal viel besser. Vers 44, es wird ein natürlicher Leib gesät und ein geistlicher Leib wird auferstehen. Gibt es einen natürlichen Leib, dann gibt es auch einen geistlichen Leib. Ja, hier ist wieder diese andere Gestalt oder wie die Engel. Oder wie dann in Vers 50 steht, da steht auch noch ein bisschen darüber, das sage ich aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch ererbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Ja, Engel, die haben ja auch kein Fleisch und kein Blut, ne? Das sind irgendwelche geistigen Körper. Wir können uns das so nicht vorstellen, aber so steht es hier für uns erklärt. So, dass wir wie die Engel sein werden, ein anderer Gestalt, ein anderer geistlicher Körper und dass das sich völlig davon unterscheidet, was unser irdischer Körper ist. Ja, wird spannend sein. Dann kommen wir nochmal zu Vers 55. Tod und Hölle haben verloren, habe ich mir dann notiert. Und dort steht, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, Jesus hat den Tod besiegt. Die Hölle hat keine Macht mehr über uns. So, der Tod hat auch, also dieser Stachel, keine Bosheit mehr über uns. Wir werden hier irgendwann sterben. Aber die Macht ist nicht mehr da vom Tod. Satan weiß auch, wenn wir sterben mit Jesus, dann werden wir auferstehen. Dann wird es keine Verdammnis für uns geben. Und dann hier 56 und 57, der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, hier heißt es, dieser Stachel, ne, das ist dieses Furchtbare an dem Tod ist die Sünde, was Jesus beseitigt hat für uns. Wir sündigen immer noch, wir sind nicht perfekt, aber wir können immer wieder zu Jesus dann kommen. Und ja, dieses Gesetz, was halt Israel damals bekommen hat, ist ja nur, um das nochmal stärker zu zeigen, was alles Sünde ist. Und der Heilige Geist leitet uns ja auch und Gottes Wort, ne, wenn, da war ich auch beim ersten Mal Bibel lesen so schockiert, als da irgendwo stand, was denn alles Sünde ist. Und oh, jetzt lese ich das, nein, wir können uns wirklich nicht mehr rausreden. Wir können nicht vor Jesus sagen, ach nee, so schlimm war das schon alles nicht. Können wir nicht. Wir können uns nur ergeben, Jesus, wir nehmen dich an. Danke, dass du die Sünde von uns auf dich genommen hast, dass du alles am Kreuz beseitigt hast, den Weg zum Allerheiligsten, also wieder zu Gott freigemacht hast. Gibt keinen Vorhang mehr, da ist nichts mehr verdeckt. Das ist so wunderbar. Und Vers 58 lesen wir auch nochmal, ist der letzte. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immerzu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen Ermutigung auch für mich. So, wir haben uns auch versammelt, ne, weil wir ja auch das Werk des Herrn machen wollen, da auch wachsen wollen. Wir wollen da zunehmen. Das soll nicht vergeblich sein. Ich bin mit den Kindern mal wieder jetzt durch die Nacht gefahren, den letzten Zug zurück, weil ich wollte gestern mit meiner Familie den Tag noch verbringen, aber trotzdem heute im Gottesdienst sein. Und ich glaube, dass das alles nicht vergeblich ist, dass wir uns hier jetzt wieder treffen, dass wir das Wort Gottes teilen, dass wir Lobpreis gesungen haben und dass das alles Saat bringt und immer, wenn wir von Jesus reden oder irgendwas für ihn machen, das ist niemals vergeblich und wir haben die Aufgabe, jedem das Evangelium zu bringen. So wie ich mich auch erinnere an die Zeit, wo es bei mir noch keine Frucht gebracht hat, aber irgendwann habe ich vor Jesus so kapituliert, jetzt habe ich so oft von Jesus gehört, ich muss mich mit diesem Jesus mal beschäftigen. So bin ich zum Bibellesen gekommen, nicht weil ich damals geglaubt habe, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern weil ich Fakten wissen wollte und so gedacht habe, das ist jetzt die beste Quelle, wo man halt Informationen über diesen Jesus, wer auch immer er ist, so habe ich damals gedacht, da kriegt man die beste Information her, was da seine Jünger oder seine Freunde halt aufgeschrieben haben. Ja, nur dass das Bibellesen halt mich so völlig verändert hat. Ich habe mich damit Gott genähert und dann kam so der Heilige Geist, dann habe ich auf einmal einige Sachen davon verstanden und ich war dann am Ende so schockiert, als ich gelesen habe, dass die Sünde so schlimm ist, dass das unser großes Problem ist vor Gott. Und als ich das verstanden habe, ja, aber Jesus hat alles auf sich genommen, da, ja, dachte ich, das muss doch jetzt die ganze Welt wissen. Und so möchten wir ins Gebet gehen. Gott, ich bitte dafür, dass du uns hilfst, das Evangelium in unserem Land wieder zu verkündigen. Gib Erweckung erstmal in die Gemeinde und lass sie dein Wort genau lesen, dass sie wirklich verstehen, dass ohne dich gar nichts geht und auch wie es hier so schön steht, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast. Du hast den Tod besiegt. Tod hat keine Macht mehr. Hier dieser Stachel vom Tod, der durch die Sünde kommt, der ist weg. Du hast alles beseitigt und dafür danken wir dir so. Und da kommt es drauf an. Und ob das jetzt Ostern heißt in dieser Welt, das ist auch egal. Sondern das ist viel größer, was du da getan hast. Dass der Tod dich nicht halten konnte. Und gib uns Glaube. Ich möchte an die Auferstehung glauben, dass du auferstanden bist, dass du in den Himmel gefahren bist, dass du alles dort vorbereitest und dass du wiederkommen wirst. Danke, Jesus, für das Kreuz. Amen.